Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Das Bundesverfassungsgericht hat heute ein parlamentarisches Sondergremium zum Euro-Rettungsschirm vorläufig gestoppt. Eine Gruppe aus 9 Bundestagsabgeordneten sollte in eiligen oder vertraulichen Fällen über Hilfen aus dem EFSF-Schirm entscheiden. Nach Ansicht der Karlsruher Richter würden damit die Rechte des Parlaments verletzt. Bis zur Entscheidung im Hauptsacheverfahren muss der gesamte Bundestag einbezogen werden.
Ein geheimes Sondergremium zur Kontrolle des Euro-Rettungsschirmes wird es vorerst nicht geben. Diese beiden SPD-Abgeordneten Peter Dankert und Sven Schulz feiern ihren Sieg. Sie haben die einstweilige Verfügung vor dem Bundesverfassungsgericht erstritten, weil sie ihre Rechte als Abgeordnete durch die Einsetzung eines 9-köpfigen Geheimausschusses eingeschränkt sehen.
Wir sind im guten Sinne Volksvertreter und ich möchte nicht, dass unsere Aufgabe sozusagen klein gemacht wird und wir hier nur noch für etwas in die Verantwortung genommen werden, an dem wir überhaupt nicht mitgewirkt haben, nicht beraten haben.
Die Opposition ist zufrieden.
Karlsruhe will die Rechte der Abgeordneten weiter stärken. Das ist ein weiterer Schritt in die Parlamentsdemokratie. Wir werden das Gesetz ändern müssen.
Wenn man wesentliche Entscheidungen auf wenige Personen verlagert, wird ein großer Druck auf diese Personen ausgeübt, allen Entscheidungen möglichst zuzustimmen, ohne dass die entsprechend geprüft werden können.
Die Karlsruher Richter durchkreuzten damit die Pläne des Bundestages, vor allem vertrauliche und eilige Entscheidungen im ganz kleinen Kreis zu treffen. Nun muss sich jedes Mal das gesamte Parlament damit befassen, bis das Gericht in der Sache entscheidet.
Wir werden uns kurzfristig zusammensetzen und die notwendigen Voraussetzungen dafür schaffen, dass das Plenum und der Haushaltsausschuss zu jedem Zeitpunkt bis zum Ergehen eines endgültigen Urteils die Handlungsfähigkeit des Deutschen Bundestages gewährleisten.
Einigermaßen überrascht war man im Haushaltsausschuss, aus dessen Mitte sich das 9-köpfige Geheimgremium heute konstituieren wollte. Hinter verschlossenen Türen sucht man nach einer gangbaren Lösung für die Übergangszeit.
Wir werden den Bundestagspräsidenten bitten, uns einen Verfahrensvorschlag zu machen, wie wir in den Fällen umgehen, wenn ein Einsatz dieses nicht vorhandenen 9er-Gremiums notwendig wäre, um dann auch gegebenenfalls schnell und vertrauenswürdig entscheiden zu können.
Wie viele Abgeordnete sollen also im Notfall entscheiden dürfen oder müssen, wenn es um milliardenschwere Hilfen für kriselnde Euro-Staaten geht? Darauf gibt es noch keine Antwort.
Die Politik fürchtet sich vor den Märkten, denn je transparenter eine Eilentscheidung getroffen wird, desto leichter hätten es Spekulanten. Die Märkte könnten dann schneller reagieren, als der Bundestag abstimmt, und das kann teuer werden. Deshalb hoffen alle auf eine zügige Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes, möglichst noch vor Weihnachten.
Die Euro-Länder suchen nach dem Durchbruch auf dem EU-Krisengipfel nach möglichen Geldgebern. Der Chef des Euro-Rettungsschirms, Regling, reiste heute nach China, um in ersten Gesprächen für Investitionen in Anleihen von hochverschuldeten Euro-Ländern zu werben. Er betonte aber, dass es für konkrete Verhandlungen noch früh sei. Die Chinesen wollen zunächst Einzelheiten des erweiterten europäischen Rettungsschirms abwarten.
In mehreren Städten Griechenlands haben wieder tausende Menschen gegen die Sparpolitik ihrer Regierung protestiert. In Thessaloniki blockierte eine Gruppe von Demonstranten eine Militärparade. Der griechische Präsident Papoulias brach die Veranstaltung ab und nannte das Verhalten der Demonstranten beschämend. Die Militärparade sollte an den Eintritt des Landes in den Zweiten Weltkrieg erinnern und an den antifaschistischen Widerstand der Griechen.
Mehr Zeit für die Kinder. Diesen Wunsch haben viele Eltern, wie der neue Familienbericht der Bundesregierung feststellt. Sie fühlten sich unter dauerndem Zeitdruck und bräuchten deshalb unter anderem flexiblere Arbeitszeiten und mehr Ganztagsbetreuung für ihre Kinder, schreiben die Wissenschaftler. Sie haben den Bericht heute Bundesfamilienministerin Schröder übergeben.
Gehetzt und auf den letzten Drücker eilte sie heute früh ins ARD-Studio. Die Ministerin im Mutterstress, so wie viele berufstätige Frauen. Mehr als 40% aller Eltern leiden unter Zeitdruck. So steht es im Familienbericht, den die Autoren heute vorgestellt haben.
Der Wunsch nach mehr Zeit für Familie, der eint alle Familien. Und der ist noch stärker ausgeprägt als der Wunsch nach mehr Geld oder nach besserer Kinderbetreuung. Und deswegen sage ich nicht Geld, sondern Zeit ist die Leitwährung moderner Familienpolitik.
Die SPD bezweifelt jedoch, dass Zeit für Familien heute wichtiger sei als Geld.
Viele Eltern leiden darunter, dass sie prekäre Arbeitsverhältnisse haben, dass sie von ihrem Lohn nicht leben können. Deswegen brauchen wir einen gesetzlichen Mindestlohn und müssen die Niedriglohnjobs und die befristeten Arbeitsverhältnisse endlich beenden. Eltern brauchen reguläre Arbeit, von der sie auch leben können. Dann geht es den Familien auch gut.
Schröder will sich für mehr Teilzeitarbeitsplätze einsetzen, das Kita-Angebot ausbauen und ältere Bürger für freiwillige Dienste gewinnen.
Dieser Vorschlag der Ministerin ist zu unterstützen. Allein mir fehlt der Glaube, dass er umgesetzt wird. Die Familienministerin setzt immer nur auf Freiwilligkeit. Sie will an die gesetzlichen Grundlagen überhaupt nicht herangehen. Und wie wir auch bei der Beteiligung von Frauen in Führungspositionen sehen, allein mit Freiwilligkeit lässt sich das nicht erreichen.
Strikt zurückgewiesen hat die Ministerin die Forderung vieler Kommunen, den für 2013 geplanten Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz aus Kostengründen zu verschieben.
Im Einsatz verwundete oder traumatisierte Bundeswehrsoldaten werden künftig besser und schneller entschädigt. Das hat der Bundestag heute einstimmig beschlossen. Demnach erhält ein Soldat mit einem Verletzungsgrad von 50% einmalig 150.000 Euro. Bislang waren es 80.000 Euro. Dem Gesetz stimmte auch die Linke zu, die Kampfeinsätze der Bundeswehr ablehnt.
Schüsse, Gefechtslärm, Verletzte, Todesangst. Kosovo 1999, die Bundeswehr kämpft mit serbischen Freischärlern. Es sind diese Eindrücke, die David Hallbauer nicht vergessen kann. Noch immer leidet er unter einer sogenannten posttraumatischen Belastungsstörung. Heute verabschiedete der Bundestag einstimmig ein Gesetz, das ihn und andere Betroffene besser stellen soll.
Das bedeutet aber gleichzeitig auch, dass wir in diesem Zusammenhang anerkennen müssen, dass über eine körperliche Verwundung hinaus eine seelische Verwundung die gleiche Qualität hat.
Bislang mussten die Betroffenen in langwierigen Verfahren beweisen, dass sie seelischen Schaden genommen haben. Das Gesetz sieht vor, dass künftig schon die Tatsache, dass ein Soldat etwa an einem Gefecht teilgenommen hat, dafür ausreicht. Außerdem sollen traumatisierte Soldaten schon ab einer Behinderung von 30% einen Anspruch auf Weiterbeschäftigung bei der Armee haben.
Ein Staat wird auch niemals eine lebenslange Schädigung finanziell ausgleichen können. Aber das, was wir heute leisten können, ist ein Zeichen zu setzen für die Absicherung, ein Zeichen für die Unterstützung zu setzen.
David Hallbauer hofft nun auf eine schnelle Umsetzung des Gesetzes.
Also mir geht es darum, dass ich mit meinen 50% Wehrdienstbeschädigung relativ schwer Fuß fassen kann im zivilen Arbeitsleben und dass ich die Möglichkeit bekomme, bei der Bundeswehr weiter beschäftigt zu werden. Und somit zumindest finanziell abgesichert bin.
Das Gesetz soll rückwirkend für alle Auslandseinsätze seit 1992 gelten.
Die NATO beendet ihren Libyen-Einsatz am nächsten Montag. Das hat der NATO-Rat heute in Brüssel endgültig beschlossen. Das Bündnis verweigerte sich mit dieser Entscheidung dem Wunsch der neuen libyschen Führung, den Einsatz bis Ende des Jahres zu verlängern. NATO-Generalsekretär Rasmussen erklärte, es sei nun Sache der Libyer, einen neuen Staat auf der Grundlage von Versöhnung, Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit aufzubauen. In Tunesien, wo die sogenannte Arabische Revolution begann, haben die Islamisten die erste freie Wahl gewonnen. Das hat die Wahlkommission heute, 5 Tage nach der Abstimmung, zur verfassungsgebenden Versammlung bekannt gegeben. Allerdings brauchen die Islamisten Koalitionspartner. Sie haben deshalb bereits Gespräche mit anderen Parteien aufgenommen. Wie stark die Religion künftig die Politik bestimmen wird, ist noch unklar.
Reichlich verspätet, aber endlich amtlich können die Zeitungen den Wahlsieg der Islamistenpartei Ennahda verkünden. Gut 41% haben für die Partei gestimmt, die unter der Diktatur von Ben Ali noch verboten war. Ich akzeptiere, dass das Volk Ennahda gewählt hat. Ich warte nun ab, was daraus wird. Ich habe sie nicht gewählt, aber ich bin einverstanden. Wir sind eben ein muslimisches Land. Von den 217 Sitzen der verfassungsgebenden Versammlung hat Ennahda 90 gewonnen. Die Partei, die als moderat islamistisch gilt, bemüht sich bereits um Koalitionspartner aus dem säkularen Lager. Bereitschaft dafür hat Moncef Marzouki signalisiert. Er ist Parteichef des Linksnationalen Kongresses für die Republik, die als zweitstärkste Kraft 30 Sitze erhält. Noch unschlüssig ist die Partei von Mustafa Ben Jafar. Die linke Demokratische Partei für Arbeit und Freiheit belegt mit 21 Sitzen den 3. Platz. Beide Parteichefs sind auch als mögliche Präsidenten im Gespräch. Die siegreichen Islamisten jedenfalls sind um versöhnliche Töne bemüht. Man wolle eine Verfassung des Konsenses erarbeiten. Und? Ich will mich für die Frauen einsetzen. Wir müssen ihre Rechte erhalten und sie sollen dafür kämpfen, dass diese sich noch verbessern. Ich möchte, dass Frauen noch stärker an den politischen Entscheidungsprozessen beteiligt werden. Trotz dieser Worte sind vor allem fortschrittliche Frauen, Künstler, Intellektuelle besorgt, dass ihre Rechte durch die Islamisten beschnitten werden könnten. Man werde das genau beobachten, hieß es heute bei einem Treffen von Menschenrechtlern in Tunis. Wir müssen wirklich wachsam sein. Man muss versuchen, eine gemeinsame Kraft unter uns Frauen zu bilden. Wir müssen sie aufwecken und auch erziehen, damit sie ihre Rechte überhaupt kennen. Zu gewaltsamen Ausschreitungen kam es heute und gestern im Süden des Landes in Sidi Bouzid, weil dort die Kandidaten einer Partei wegen Unregelmäßigkeiten von der Wahl ausgeschlossen worden waren.
Zwei chinesische Unternehmen wollen Saab komplett übernehmen. Für den vor der Pleite stehenden Autobauer könnte es die Rettung in letzter Minute sein. Der Autohersteller Yangman und das Großhandelsunternehmen Pangda wollen Saab für 100 Millionen Euro kaufen. Allerdings müssen jetzt noch Ex-Eigner General Motors, chinesische und schwedische Behörden sowie die Europäische Investitionsbank zustimmen. Verbraucher sollen ihren Strom- und Gasversorger künftig schneller und einfacher wechseln können. Die Bundesnetzagentur teilte mit, ein Wechsel zu einem anderen Anbieter dürfe demnächst höchstens 3 Wochen dauern. Außerdem könne der Vertrag mit dem neuen Lieferanten an jedem beliebigen Werktag beginnen und nicht wie bisher nur zum 1. eines Monats. Die neuen Regeln sollen von April 2012 an gelten.
In Thailand kämpfen die Menschen weiter mit den schlimmsten Überschwemmungen seit 50 Jahren. Auch in Bangkok stehen viele Straßen unter Wasser. Dort wird langsam das Trinkwasser knapp. Die Regierung hat deshalb angeordnet, kurzfristig Trinkwasser aus dem Ausland zu importieren. Experten warnen inzwischen vor Infektionskrankheiten durch das Hochwasser. Sie rechnen vor allem mit einer Zunahme des Dengue-Fiebers.
Nach dem schweren Erdbeben in der Türkei läuft jetzt auch die Hilfe aus dem Ausland an. Die türkische Regierung war erst vorgestern auf internationale Angebote eingegangen. Das UN-Flüchtlingshilfswerk und zahlreiche weitere Organisationen haben erste Lieferungen auf den Weg gebracht. Auch aus Deutschland wurden heute Zelte, Decken und Heizöfen in das Erdbebengebiet geflogen. Zehntausende Menschen harren dort bei winterlichen Temperaturen im Freien aus. Nach 6 Jahren Renovierung ist das legendäre Bolschoi-Theater in Moskau heute mit einer großen Gala wiedereröffnet worden. Das prunkvolle Bauwerk war zuletzt vom Einsturz bedroht. Die Auftritte des Ensembles fanden in einem Nebengebäude statt. Jetzt erstrahlt das Bolschoi in altem Glanz. An der Renovierung waren auch deutsche Firmen beteiligt.
Auf diesen Abend haben die Moskauer gewartet und mit ihnen die ganze Welt. Nach 6 langen Jahren der Sanierung erstrahlt ihr Bolschoi-Theater im alten Glanz. 1700 Gäste, alle handverlesen. Die Einladungen zur großen Eröffnungsgala wurden direkt aus dem Kreml verschickt. So, wie es schon zu Zarenzeiten üblich war. Heute ist ein glücklicher Tag für unser Land. Das Bolschoi ist unser Markenzeichen. Wir haben es von Grund auf erneuert. Das Wichtigste aber ist, dass es seinen Geist behält. Davon werden wir uns heute überzeugen können. Das Bolschoi hat eine wechselvolle Geschichte. Gegründet wurde es bereits zu Zarenzeiten. Doch auch die Sowjets liebten seinen Prunk. 1949 feierte Josef Stalin hier seinen 70. Geburtstag. Heute begann das Programm mit einer Überraschung. Denn minutenlang kam nichts als Baulärm von der Bühne. Im an traditionelle Inszenierungen gewöhnten Moskauer Publikum mag sich so mancher erschrocken haben. Doch dann war alles im Lot. Aus dem Lärm wurde Musik, aus den Bauarbeitern Chorsänger. Eine 500 Millionen Euro hat die Sanierung verschlungen, viel mehr als geplant. Viel davon ist in dunklen Kanälen versickert. Aber heute war das egal. Die Moskauer haben ihr Bolschoi zurück und es erstrahlt schöner denn je.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 29. Oktober.
Eine langgestreckte Hochdruckzone, die vom Atlantik bis zum Ural reicht, sorgt in weiten Teilen Deutschlands für ruhiges und sehr mildes Herbstwetter. Atlantische Tiefausläufer steuern auch einige Wolken bei, die im Norden und Nordwesten hier und da etwas Regen bringen können. Heute Nacht breiten sich wieder Nebel- und Hochnebelfelder aus. Im Norden sowie in der Westhälfte sind gebietsweise dichte Wolken unterwegs. Zum Teil ist es aber auch klar. In einigen Regionen des Ostens und Südens hält sich der Nebel morgen hartnäckig. Wo er sich auflöst, wird es recht freundlich. Im Norden und Westen eine Mischung aus Sonne und teilweise dichten Wolken. Es bleibt aber meist noch trocken. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Süd bis Südost. In der Kölner Bucht heute Nacht milde 11, am Alpenrand nur um 0 Grad. Bei Sonne sind morgen am Rhein Temperaturen nahe 20 Grad möglich, im Dauernebel deutlich kühler. Am Sonntag und auch in der neuen Woche ändert sich wenig an diesem Wetter. Es bleibt mild, bei einer Mischung aus teilweise zähen Nebelfeldern, Sonne und Wolken. Im Norden und Nordwesten kann auch mal etwas Regen fallen.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 23.15 Uhr. Heute mit Karin Mioska. Darin Veto aus Karlsruhe, aus für das Geheimgremium des Bundestages und Sieg der Islamisten. In welche Richtung entwickelt sich Tunesien?